Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina,
und wir begrüßen euch aus unserem Podcaststudio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen,
volle Energie voraus.
Lasst uns loslegen. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Volle Energie voraus. Heute bei uns zu Gast Torge Larsen, Mitgründer und Geschäftsführer von Encentive. Und Torge hat ein sehr interessantes Energiestartup aufgebaut, das vor allen Dingen auf nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen setzt. Wir wollen dabei heute über seine Gründungsreise sprechen, die Herausforderungen, die er als Unternehmer auf dieser Reise erlebt hat, und auf Themen wie Fundraising oder auch ja Herausforderungen und Challenges auf dieser Reise eingehen. Außerdem wollen wir von ihm erfahren, was es bedeutet, in einer der spannendsten Branchen der Zukunft tätig zu sein. Also freut euch auf viele spannende Einblicke und erstmal herzlich willkommen, Torge.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute.
So, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger hier aus dem Future Energy Lab und trotzdem ist das, glaube ich, erstmal zum Anfang super spannend für die Hörerinnen und Hörer zu wissen, was ihr als Encentive eigentlich so grob gesehen überhaupt mal macht. Wir werden dann bestimmt später auch nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber einfach mal einen groben Umriss, wer ist Encentive und was macht ihr?
Also wir bei Encentive haben uns auf die Flagge geschrieben, dass wir der energieintensiven Industrie dabei helfen wollen, mehr erneuerbare Energien wirklich zu nutzen, und wir wollen diesen Industrien eben auch ein Begleiter sein auf ihrer Transformationsreise hin zu einer dekarbonisierten Produktion, einer dekarbonisierten Wirtschaft. Die Industrie hat große Herausforderungen aktuell durch das neue Energiesystem, was wir jetzt Stück für Stück eben aufbauen, insbesondere getrieben durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, also Winderzeugung oder Energieerzeugung aus Wind und aus Sonne. Und das stellt unser Energiesystem gerade so ein bisschen auf den Kopf. Früher war es so, das Energiesystem war sehr sehr zentral orchestriert, also sehr zentral aufgebaut. Man hatte zentrale Kraftwerke und sternförmig davon ab quasi lagen dann die ganzen Industrieverbraucher. Die Stromerzeugung war sehr kontinuierlich und konnte sich sehr gut an die tatsächliche Nachfrage im Verbrauch dann anpassen. Und das ist aber was durch den zunehmenden Ausbau der Erneuerbaren zunehmend auf den Kopf gestellt wird. Das heißt, Wind- und PV-Erzeugung ist was wir nicht mehr so gut beeinflussen und steuern können, wie eben zentrale Energieerzeugung aus Kohle, Gas und aus Atomenergie. Und dementsprechend muss es hier zu einem Umdenken kommen, denn unser Stromsystem braucht immer eine Balance zwischen dem, was quasi reingeht, dem, was produziert wird, und dem, was entnommen wird, also verbraucht wird. Und diese Balance ist umso schwerer zu halten, umso fluktuierender eben jetzt die Erzeugungsleistung wird. Und da wir leider Wind und Sonne nicht so gut beeinflussen können, müssen wir jetzt eben auf der Verbraucherseite anfangen. Und hier gibt es einige Herausforderungen, bei denen wir eben diesen Industrieunternehmen an der Seite stehen, um den eigenen Verbrauch besser auf eben das Angebot aus erneuerbaren Energien anpassen zu können.
Okay, und wie genau helft ihr diesen Industrieunternehmen dann? Also was sind eure Ansätze?
Bei uns geht es darum, im Endeffekt die bestehenden Energieflüsse an so einem Industriestandort intelligent zu orchestrieren und erstmal aufeinander abzustimmen, aber auch besser abzustimmen auf das Angebot der erneuerbaren Energieerzeugung. Und das machen wir im Endeffekt mit unserer Plattform FlexOn. FlexOn ist eine Lösung, die man sich vorstellen kann wie so eine Art sekundären Optimierungslayer, so ein bisschen abstrakt gesprochen. Das heißt, wir verbinden uns mit den energierelevanten Anlagen an so einem Industriestandort, die eben entsprechend für den Stromverbrauch verantwortlich sind. Das kann am Anfang erstmal nur eine Anlage sein oder ein paar Anlagen, die wir uns gesondert anschauen, soll natürlich Stück für Stück aber dann auch das gesamte Orchester abbilden, was eben für den Stromverbrauch an so einem Standort sorgt. Wir nehmen dann diese ganzen Daten erstmal in Echtzeit auf einer Plattform auf, schauen uns natürlich auch was findet quasi an lokaler Energieerzeugung am Standort statt, zum Beispiel in Form von PV-Erzeugung mit eigenen PV-Anlagen, und fangen dann an, Vorhersagen zu erstellen. Das heißt, wir schauen in die Zukunft und versuchen dem Unternehmen ein Bild davon zu geben, wie morgen oder auch übermorgen mein Stromverbrauch aussieht, auch innerhalb der eigenen, der verschiedenen Systeme und wie auch zum Beispiel meine lokale Stromerzeugung aussieht. Und das passen wir dann auch noch ab mit weiteren Daten aus den Energiemärkten. Also wie sind die Strompreise morgen, die volatilen Strompreise, wie sind die volatilen Strompreise vielleicht auch schon übermorgen? Diese ganzen Informationen und Vorhersagen dampfen wir dann quasi zusammen und übertragen das in sogenannte optimierte Fahrpläne für bestimmte Anlagen, die über ein gewisses Flexibilisierungspotenzial verfügen. Und dieses Flexibilisierungspotenzial beschreibt im Endeffekt, wie eine bestimmte Anlage ihren Stromverbrauch zeitlich verschieben kann. Das heißt, wir reden hier nicht von einer klassischen Energiemengenreduktion, also dass diese Anlagen grundsätzlich weniger verbrauchen, sondern insbesondere auch, dass sie zu einem anderen Zeitpunkt Strom verbrauchen, nämlich immer dann, wenn besonders viel grüne Energie lokal zum Beispiel zur Verfügung steht oder auch an den Energiemärkten. Und was wir damit dann erreichen, ist, dass der Kunde grundsätzlich seine Energiekosten ein ganzes Stück reduzieren kann, aber natürlich auch dabei hilft, mehr erneuerbare Energie grundsätzlich zu konsumieren und dementsprechend auch für eine signifikante Dekarbonisierung sorgt im eigenen Stromverbrauch, aber natürlich auch im Gesamtsystem gesehen.
Das hört sich erstmal super an. Das hört sich nach einer klassischen Win-Win-Situation an.
Genau, die wollen wir auch erreichen. Das ist ganz
wichtig. Man zahlt weniger, aber macht natürlich auch irgendwie nutzt mehr erneuerbare Energie. Wie macht ihr diese Vorhersagen? Auf welcher Datengrundlage macht ihr die? Was nutzt ihr da für Tools?
Also wir nehmen grundsätzlich erstmal historische Daten. Also was hat der Kunde schon an Daten produziert über die eigenen Stromverbräuche, die eigenen Energieverbräuche? Also es geht ja auch nicht nur um Strom, es geht ja auch um Wärme, es geht um Kälte, es geht um auch Gasverbrauch. Und wir schauen uns an, was ist da bis jetzt passiert? Kann man schon in den bestehenden Verbrauchsmustern bestimmte Muster erkennen, die sich dann replizieren lassen, auch oder in die Zukunft replizieren lassen, das ist das richtige Wort. Was wir dazu nehmen, sind natürlich weitere Einflussfaktoren, die eben Einfluss haben auf dieses Stromverbrauchs- oder Energieverbrauchsprofil. Das heißt, das sind zum einen natürlich Daten wie Wetterdaten, Luftfeuchtigkeit, Außentemperaturen und ähnliches. Das können aber auch weitere Daten sein wie Wochentage, ist ein Feiertag gerade, welche Uhrzeit haben wir gerade. Das sind Dinge, die wir damit reinarbeiten. Und natürlich auch Produktionsdaten, weil oft ist es dann eben bei Unternehmen, die eine relativ unregelmäßige Produktion haben, wichtig zu verstehen, okay, wie kann ich Produktionsplanungsdaten eben auch in diese Forecasts mit integrieren, um noch genaueres Bild davon zu bekommen, was für Energieverbräuche ich dann in Zukunft haben werde.
Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist es ja wirklich super komplex. Man kann ja wirklich so viele Daten noch mit einspielen lassen, gerade so ein Feiertag, ne, wenn dann irgendwie viele Industrie vielleicht gar nicht arbeiten, dann wirkt sich das ja auch wieder wahrscheinlich auf Strompreise dann an dem Tag aus, wenn man flexible, also das ist ja wirklich super spannend. Ich will gar nicht zum Anfang auch zu tief schon in das Thema an sich reingehen, sondern nochmal einen Schritt zurückgehen und auch zu euch als Unternehmen kommen. Und da würde mich interessieren, wann habt ihr eigentlich gegründet und wie hat sich das Team dann in der Zeit entwickelt? Wie ist es gewachsen und wo seid ihr jetzt?
Genau, die Grundidee von Incentive ist eigentlich 2019 entstanden. Da waren wir alle noch quasi am Ende des ersten Jahres unseres Masters, also wir Gründer. Und damals kam aber ja Daniel auf mich zu mit der Idee sozusagen, dass sich das Energiesystem eben verändert, aus der Beobachtung heraus, dass wir in Schleswig-Holstein, wo wir eben drei auch herkommen, viele Windräder haben, die sich nicht richtig drehen, also oft abgeregelt werden, weil einfach zu viel erneuerbare Energie zu bestimmten Zeitpunkten im Netz ist und das Netz diese Energie nicht aufnehmen kann. Und da hat er dann quasi gesagt, das ist ein Problem, das muss gelöst werden. Und er kam eben dann mit der Idee, hat gesagt, vielleicht kann man da eine Firma gründen. Also da war einfach die Idee so, man könnte jetzt ja mal was machen, eine eigene Firma aufsetzen. Und damit ist er dann auf mich zugekommen und auch auf Sascha, unserem dritten Mitgründer, und hat gesagt, dass das was ist, was relevant werden könnte und ob wir das nicht uns mal gemeinsam anschauen wollen. Wir haben dann angefangen, eben erstmal auch parallel zu unserem Master dann uns wöchentlich erstmal zu treffen. Da haben wir dann eben über Teams, weil ich damals in Kopenhagen war, Daniel und Sascha waren in Flensburg, haben wir uns immer zusammen telefoniert sozusagen und haben eben dieses Problem durchgesprochen. Einmal die Woche, 1 bis 2 Stunden, haben gemerkt, dass es immer mehr eskaliert ist. Irgendwann waren wir bei 3 Stunden, 4 Stunden, also haben uns da immer mehr reingeredet, reingearbeitet. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wenn wir wirklich jetzt diese Firma gründen wollen nach dem Master, das war dann 2020, brauchen wir irgendwie eine Art von Förderung vielleicht, um einfach diese erste Zeit so ein bisschen damit zu begleiten und finanzieren zu können. Und da sind wir dann aufs Gründungsstipendium gestoßen und haben quasi während des Masters, während der Finalisierung unseres Masters angefangen, okay, wie können wir uns für so ein Gründungsstipendium bewerben, und haben da eben auch viel Hilfe durch die Hochschule in Flensburg erfahren. Also es war eine super, super Zeit, die haben uns super unterstützt, und dann sind wir quasi direkt aus dem Master gestartet mit dieser Unterstützung durch das Gründungsstipendium. Das kann man sich vorstellen wie so Exist, eben nur auf Länderebene. Und im Rahmen dessen war auch eine Voraussetzung, dass wir das Unternehmen dann gründen müssen. Und das haben wir dann Ende 2020 gemacht. Genau, damals aber noch mit einer ganz anderen Idee. Nicht ganz anders, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Wir haben uns damals überlegt, wie kann man Haushaltswärmepumpen so steuern, dass sie eben besser auf das Angebot von erneuerbaren Energien reagieren können, unter Berücksichtigung eben des Pufferspeichers, der da mit dranhängt. Und die Idee war eben, dass man überschüssigen Strom von diesen Windkraftanlagen nutzt, anstatt diese Windkraftanlagen abzuregeln, und quasi diese überschüssige Energie in Form von Wärme speichert in diesen Pufferspeichern der Wärmepumpen. Und diese Idee hat sich dann aber auch, haben wir weiterentwickelt, aber die hat sich dann auch grundsätzlich weiter, ja, durch unsere ganze Geschichte gezogen, dass man eben schaut, wie man bestehende Prozesse intelligent auf erneuerbare Energie abstimmen kann, und das eben auch insbesondere im thermodynamischen Kontext, also immer da, wo es um Wärme oder Kälte geht. Wir haben dann zwischendurch auch nochmal so einen Ausflug gehabt in den Lebensmitteleinzelhandel, also wie kann man die Heizen, Lüften, Kühlen-Systeme von Supermärkten sozusagen so steuern und optimieren, haben uns dann aber seit Anfang 2022 dann auch wirklich voll auf die Industrie fokussiert, weil wir da einfach gemerkt haben, das ist ein viel größerer Hebel, das ist ein riesengroßer Pain auch mit dieser ganzen neuen Energiewelt, mit der Energiewende, und da können wir auch als Firma schneller wachsen und Umsatz machen, weil man da auch besser auf die Unternehmen, eben auf die einzelnen Unternehmen zugehen kann, anstatt eben mit Lidl und Aldi zu verhandeln oder eben auch bei den Haushaltspumpen sehr kleinteilig arbeiten zu müssen. Das war dann der Ansatzpunkt.
Okay, also ihr seid zu dritt, ihr wart ein Gründerteam aus drei Leuten, ihr habt doch zusammen studiert quasi. Jetzt seid ihr aber schon mehr.
Genau, jetzt sind wir mittlerweile 22.
22.
Ist ein bisschen was passiert. Genau. Wir haben tatsächlich auch die ganze Zeit bis eben 2022 haben wir zu dritt gearbeitet. Und dann wirklich, ich glaube, unser erster Mitarbeiter kam dann im April 2022. Das war dann so dieser Startpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, hier ist das Produkt, was wir bauen wollen. Hier haben wir jetzt unseren ersten groben Product-Market-Fit gefunden. Und von hier aus können wir jetzt wirklich die Firma aufbauen und das wirklich groß denken und groß aufsetzen.
Das ist spannend. Und wie hat sich das dann auch für dich verändert? Ich meine, ne, ich stelle mir das jetzt so vor, man ist im Masterstudium, man hat diese Idee, man trifft sich da vielleicht einmal pro Woche und merkt dann irgendwie so, okay, das könnte wirklich eine Idee sein, die man weiterhin verfolgen kann, hin zu dem Punkt, man ist jetzt hier mit so Geschäftsführer von einem Unternehmen mit jetzt über 20 Leuten. Da kommt ja auch dann relativ schnell, das waren jetzt 3 Jahre, auch viel Verantwortung irgendwie auch auf einen zu. Wie bist du damit umgegangen, so auch persönlich, oder war das für dich irgendwie so ein natürlicher Prozess einfach?
Ich glaube, das war wirklich ein natürlicher Prozess. Also man muss dazu sagen, wir sind ja wirklich zu dritt aus dem Master quasi direkt ins Unternehmertum gestartet. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil man neben den Praktikas, die man gemacht hat oder wo man als Werkstudent gearbeitet hat, eben sonst gar keine wirkliche Erfahrung mitbringt. So, und ich glaube, dass sich das aber dann einfach entwickelt, indem man eben anfängt, okay, man muss jetzt eben einfach diese Firma aufbauen. Dafür braucht man Mitarbeiter, alleine schafft man das nicht. Umso besser das Team ist, umso besser kann man eben diesen, ich sag mal, Nachteil der fehlenden Erfahrung auch wettmachen. Und ich glaube, das ist dann auch ganz viel natürliche Intuition, die damit spielt. Also, dass wir da jetzt irgendwie so einen konkreten Plan hatten, kann ich jetzt nicht wirklich behaupten. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man jetzt in der nächsten Wachstumsphase, in der wir uns jetzt befinden, natürlich auch die entsprechende Erfahrung dann ins Team holt, um einfach diese Strukturen, diese ganzen Prozesse dann wirklich auch ein ganzes Stück weiter zu professionalisieren. Und das ist eben auch für uns jetzt ganz wichtig, diese Schritte dann auch zu gehen.
Thema Erfahrung. Wie war das vor allen Dingen zum Anfang dann auch, wenn man dann irgendwie Kundengespräche hat oder im Austausch ist? Die wollen ja bestimmt auch irgendwie mal wissen, ne, gerade es gibt so viele Startups, die kommen mit irgendwelchen gepitchten Ideen um die Ecke. Und wenn man dann wirklich direkt aus dem Studium startet, hast du dieses Problem gespürt, dass dir aufgrund dieser fehlenden Erfahrung vielleicht auch nicht der nötige Zuspruch oder das Vertrauen entgegengebracht wurde?
Ja, also wenn ich zurückdenke, das hat schon Überwindung gekostet, auch über Themen zu reden, die man vielleicht noch nicht damals, noch nicht so ganz in Gänze verstanden hat. Ne? Also ich war komplett neu in der Energiebranche. Für mich kam bis dahin eigentlich nur Strom aus der Steckdose und mehr nicht. Und man musste sich dann wirklich auf einmal mit sehr komplexen Sachverhalten, also das Energiesystem ist einfach sehr komplex, der Energiemarkt ist sehr komplex. Da musste man sich natürlich erstmal stark reinarbeiten, aber auch natürlich den Mut haben, über Dinge zu sprechen, wo man einfach auch noch Wissenslücken hatte damals. Das konnten wir, glaube ich, ganz gut abfedern, auch zum einen, weil wir von unserem Hintergrund im Gründungsteam sehr divers waren. Also ich kannte mich dann eher auf der Business-Seite aus, mit meinem Finance-Background, über Geschäftsmodelle und sowas konnte ich dann immer leichter reden, hatte aber dann im Bereich der Technik natürlich super Unterstützung von Daniel und Sascha. Daniel als Energietechnik-Ingenieur war einfach tiefer drin in dieser ganzen Thematik und Sascha eben als Software-Ingenieur auch viel tiefer drin, wie man sowas dann softwareseitig umsetzen kann. Und so sind wir auch am Anfang sehr viel zu dritt als eine Einheit aufgetreten. Was wir natürlich immer noch machen, aber was uns gerade am Anfang sehr stark geholfen hat, weil wir wirklich drei sehr verschiedene Expertisen mitgebracht haben und das sehr gut in eine Einheit gießen konnten und auch immer noch sehr gut können. Das ist, glaube ich, das, was uns da sehr geholfen hat.
Und gab es in diesem ganzen Gründungsprozess auch einen Moment, in dem du dir gedacht hast, dass das vielleicht doch nichts wird oder dass...
Das hat man regelmäßig, dass das alles...
Immer noch quasi.
Ja, ist natürlich, man hat viel Ups und Downs sozusagen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man trotzdem dran bleibt. Also, dass man einfach voll Gas gibt. Und das Wichtigste ist, dass man diese Resilience quasi, diesen Grit, zusammenbringt eben mit einer großen Vision, die man hat. Und das hilft einem auch wirklich, die Täler zu durchlaufen, die man immer hat. Also, das ist ein ganz normaler Teil von Unternehmertum, dass man da einfach durchziehen muss. Das klingt platt, aber so einfach ist es im Endeffekt. Also man muss einfach dranbleiben.
Jetzt hast du Vision angesprochen. Hattest du von Anfang an diese Vision oder ist das auch was sich so mit der Idee dann einfach mitentwickelt hat und das, die man irgendwie immer klarer dann auch gesehen hat?
Ich glaube, das ist sehr bei uns sehr problembewusstseinsgetrieben war. Wir wussten, dass dieses Problem, was wir lösen, unglaublich groß ist. Wir haben ja angefangen im Endeffekt jetzt aus Energiesystemperspektive die Erneuerbaren jetzt extrem auszubauen, natürlich auch stark subventionsgefördert und das wird ja auch weiter stark vorangetrieben. So, wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen, wo wir jetzt bei über der Hälfte an erneuerbaren Energieerzeugung in unserem Gesamtsystem sind, dass jetzt einfach der Verbrauch nachziehen muss, damit das Netz eben dafür sorgen kann, dass wir weiterhin eben zuverlässig unseren Strom bekommen. Und dafür muss einfach dieses Flexibilisierungsproblem gelöst werden. Das ist eine Kernkomponente, um die Energiewende, die 100%ige Energiewende, Realität werden zu lassen. Und dementsprechend war uns von Anfang an extrem bewusst, dass der nächste große Schritt im ganzen Energiegame eigentlich die Flexibilisierung sein muss. Also dafür kein Weg dran vorbei. Dementsprechend hatten wir da schon ein sehr starkes Leitbild, dass das eben ein Riesenthema ist. Wie genau dann die Vision ausgestaltet wird, auch für die Firma selber und für das Produkt, das entwickelt sich natürlich kontinuierlich weiter. Das ist ganz, ganz klar. Im Kern musst du immer verstehen, es geht immer um Last über Zeit. Also wie kann ich Stromverbrauch über Zeit anpassen? Das ist der Kern von allem. Das treiben wir eben im Kern unserer Lösung, im Kern unserer Firma immer voran und haben dann natürlich die Bubble drumherum, die wir natürlich dann kontinuierlich ausbauen, verbessern, weiterentwickeln, als dieses Ping-Pong zwischen dem Kern und eben das, was auch draußen passiert, was wir auch für einen Input von unseren Kunden bekommen und Ähnlichem.
Super spannend. Thema Leitbild. Das eine ist natürlich die Idee, die Umsetzung von einer Vision. Auf der anderen Seite gibt's natürlich auch diese unternehmerische Komponente, wo man ja auch dann, wo es ja viele Beispiele, bekannte Beispiele gibt von sehr erfolgreichen Unternehmern. Hast du dich da explizit mit auseinandergesetzt, dann auch irgendwie Vorbilder rausgesucht, wo du gesagt hast, boah, da kann ich mir mal irgendwie eine Scheibe oder zwei abschneiden auf diesem Weg der Gründung, weil ich meine, du bist ja auch direkt aus dem Studium dann als Unternehmer geworden. Da guckt man ja bestimmt auch mal vielleicht links und rechts, was sind denn vielleicht so typische Fehler oder vielleicht auch Erfolgsrezepte von Leuten, die eben erfolgreich waren.
Ja, ich glaube, so ein richtiges Vorbild, so, das ist, glaube ich, schwer zu definieren. Das kommt immer situationsbedingt drauf an, glaube ich. Und auch so ein bisschen, natürlich, so ein Elon Musk unternehmerisch gesehen, jetzt nicht politisch gesehen, aber unternehmerisch gesehen, ist schon einfach eine krasse Persönlichkeit. Solche Leute schaut man sich schon an und überlegt sich, okay, das ist eben auch ein Typ, der einfach krass seine Vision durchzieht, ne? Volle Kanne, klar. Das sind also auch so ein, ich sag auch so ein Steve Jobs oder sowas, der vielleicht auf der unternehmerischen Seite wirklich Großes geleistet hat. Klar, das sind so Leute, die hat man schon vor Augen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt so die Vorbilder sind, an denen ich mich orientiere. Natürlich haben wir auch bei uns im Investorenkreis und auch im Energieunternehmerkreis einige Leute, die ich schon sehr, sehr cool finde, auch was die aufgebaut haben, wie die nach vorne gehen, wie die auf den Markt blicken. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir davon einige Persönlichkeiten auch bei uns im Investorenkreis haben, wie zum Beispiel so ein Stefan Müller oder ein Wilfried Gilrath, die da wirklich Großes auch geleistet haben, ne? Und auch weiterhin leisten. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön, wenn man mit diesen Personen dann eben auch zusammenarbeiten kann.
Spannend auf jeden Fall. Unternehmerkreis, wie kann ich mir ganz kurz, weil ich jetzt Unternehmerkreis heißt, in eurem erweiterten, was ist ein Unternehmerkreis für die Hörerinnen und Hörer, die das...
Ach so, damit meine ich einfach so, ich sag mal generell im gesamten Energiespektrum die verschiedenen Unternehmer, die da unterwegs sind und eben davon auch einige bei uns im Investorenkreis.
Okay, Investorenkreis, so. Okay.
Genau, so richtiger gesagt, genau
ja,
so.
Perfekt. Dann... Hört sich das ja schon sehr nach sehr viel Arbeit an jetzt, ne? Also, und ich glaube, du bist da auch voll mit dabei. Da kommt dann natürlich auch immer so ein bisschen das Thema Work-Life-Balance gerade in der heutigen Zeit auf uns zu. Wie erlebst du das? Wie machst du das für dich persönlich? Wie ist vielleicht auch deine allgemeine Meinung oder dein Standpunkt dazu? Wie handelst du Work-Life-Balance für dich oder was bedeutet vielleicht auch Work-Life-Balance für dich in deiner Rolle?
Es klingt jetzt so richtig, also da werden sich bestimmt auch einige drüber aufregen, aber ich glaube, dass das Thema Work-Life-Balance, ich glaube, man muss Work nicht immer trennen von Life. Und man darf auch nicht immer Work als etwas verstehen, was irgendwie, von dem man sich schützen muss oder von dem man sich abgrenzen muss. Ich glaube, wenn man eine Vision hat und das Ziel verfolgt, dann ist Work auch einfach Teil vom Leben sozusagen. Also die Arbeit ist Teil vom Leben und dann macht man das auch gerne. Dann fühlt sich das auch nicht an wie Arbeit. Also man muss ja, also ich bin sehr stark dadurch getrieben, dass man einfach dieses, klingt jetzt auch wieder ein bisschen platt, aber dieses Feuer einfach in sich spürt, ne? Dass man einfach sagt, ich will das unbedingt machen. So, und dann zieht man es einfach durch. Und klar arbeitet man keine 40 Stunden die Woche. Das ist völlig klar und das muss einem auch bewusst sein, wenn man was will, dass man da einfach hinterher sein muss. Und für mich ist wichtig, dass man natürlich ab und zu auch mal, man muss ab und zu auch mal Abstand gewinnen, ne? Man muss ab und zu auch mal seinen Kopf freikriegen, das ist super wichtig. Und das ist für mich viel im Sport aktuell ein bisschen weniger geworden, da muss ich ein bisschen hinterher. Bisschen schwierig, aber ansonsten ist es, als ich auch mal mit Freunden treffen, mal ein paar Bier trinken mit ein paar Kumpels einfach und auch mal über andere Dinge sprechen, mal eine Runde Karten spielen oder so. Also das ist einfach, das gehört auch dazu. Das ist auch ganz wichtig, damit man mal wieder auf neue Ideen kommt. Aber klar, dass aktuell oder dass generell einfach Arbeit ein ganz, ganz wichtiger, großer Teil vom Leben ist, das ist natürlich auch gegeben, das ist klar.
Machst du Urlaub?
Ich versuche das ab und zu machen. Ich war dieses Jahr in Südfrankreich für 5 Tage. Das war ganz nett. Habe ich Freunde besucht. Das war sehr cool. Genau, aber ansonsten hat man da jetzt nicht so viel Zeit für. Man macht vielleicht mal verlängertes Wochenende oder so, nimmt sich mal den Freitag frei oder den Montag, je nachdem. Hat ja auch familiär mal so ein paar Feste. Mein Bruder hat gerade geheiratet. Dafür nimmt man sich auf jeden Fall dann auch die Zeit. Das muss man auch nehmen. Das ist ganz wichtig. Genau.
Okay, spannend. Aber hört sich schon ja danach an, dass es dann tendenziell eher, oder wenn Urlaub, dann wahrscheinlich auch so... Man ist auf jeden Fall noch erreichbar.
Ja, das Abschalten ist schwer. Das ist einfach so. Man ist da drin. Ne? Man will ja auch wissen, was abgeht. Also dieses komplette, ich bin jetzt 5 Tage komplett offline und bin überhaupt nicht erreichbar oder gucke jetzt nicht heimlich meine E-Mails nach. Wäre gelogen, sage ich mal so. Also das ist einfach, man will ja auch wissen, was abgeht. Gerade wenn man so ein paar wichtige Prozesse hat und man Updates erwartet, dann ist man da einfach hinterher. Das ist so.
Ja, spannend auf jeden Fall. Ihr macht ja schon, ne, also wir haben vorhin darüber geredet, welche Painpoints ihr auch quasi mit eurem Unternehmen löst, sage ich mal. Die Frage, die mir jetzt so ein bisschen aufkommt, ist, was ist so die Priorität eures Unternehmens? Ist das eher ein schöner Side-Effekt, sage ich mal, dass man gleichzeitig auch noch den Fortschritt der Erneuerbaren vorantreibt? Oder ist es schon auch der klare Focus Point der Idee gewesen, zu sagen, wir müssen da sowieso hin, wir haben dieses riesige Problem, das muss gelöst werden und gleichzeitig lösen wir noch einen Pain Point. Also wie, von welcher Seite seid ihr auf diese Gründungsidee gekommen?
Also es war ganz klar das Problemlösen der Volatilität der Erneuerbaren, damit eben mehr Erneuerbare genutzt werden können. Also es war schon ist schon sehr idealistisch geprägt. Wir wollen eben, dass die Energiewende funktioniert, ganz klar. Aber uns ist auch absolut bewusst, dass das nur funktioniert, wenn es wirtschaftlich ist. Und dementsprechend haben wir eben in dieser Flexibilisierung die Möglichkeit erkannt, dass man eben beides verbinden kann. Man muss eben dafür sorgen, dass zum einen natürlich die Energiekosten gesenkt werden, hat aber diesen positiven Nebeneffekt, der aber trotzdem bei uns in der Vision ganz oben steht, ne, dieser positive Nebeneffekt. Also da wollen wir hin. Wir wollen, dass die Industrie vollständig dekarbonisiert werden kann. Und das schaffen wir eben über die Flexibilisierung. Das hat uns immer beides umgetrieben. Weil wir wissen, dass wir diese Vision nur erreichen, wenn wir die Unternehmen auf dieser Reise mitnehmen können. Und dafür muss das eben auch wirtschaftlich abgebildet sein und muss einen signifikanten Mehrwert auf der Energiekostenseite bei Unternehmen haben. Und das Schöne ist, dass wir eben beides aber anbieten können. Und das ist, wir sehen das eben als Mittel zum Zweck, klar.
Das ist doch ein super Zeitpunkt, um eine kleine Pause einzulegen, denn wir haben für diese Episode eine Doppelfolge aufgenommen. Ich denke, wir haben bis hierhin schon mal einen super Überblick bekommen, was ihr als Unternehmen macht, welchen Mehrwert ihr für die Energiewende schafft und auch, was eure Motivation dahinter ist. Ich darf euch deswegen an dieser Stelle erstmal verabschieden und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Vielen Dank an dich, lieber Torge, und wir sprechen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, volle Energie voraus.
Wenn ihr zu dem Thema noch mehr wissen möchtet oder euch jetzt brennend interessiert, was wir sonst noch so für innovative Projekte im Future Energy Lab bearbeiten, könnt ihr gerne auf unserer Future Energy Webseite und unserem LinkedIn-Kanal weiterstöbern. Ihr findet dort eine Menge Informationen zu unserer gesamten Projektwelt. Weitere Infos und interessante Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unserem Podcast folgt und die kleine Glocke abonniert. Ach ja, und wenn ihr Fragen zu unseren Themen habt, dann schreibt uns doch gerne unter futureenergylab@dena.de.